haben gestern ja von den wunderbaren Aufbrüchen in China gehört. Ich freue mich, die Mutter Birkenstock ist ja unter uns. Und der Sohn ist seit vielen Jahren in einer ganz wichtigen Position an einer Hochschule. Hat er auch diese Erfahrung? Geht das Wachsen weiter?
Und wie? Es
wächst. Wunderbar.
Ja, in einem großen Maß.
Doch ganz toll. Und wo Gott das Feuer anzündet, wenn Sie Interesse haben, ist es ja immer noch eine Gelegenheit. Das ist doch ist sonst noch was Wichtiges, aber auch die Fürbitte für die Familie und für alles, für die Kinder und die Bewahrung und dass Gott weiter die Bewegung auch in die Tiefe führt, des Wortes.
Das sechste Kind, das jüngste Kind, krank ist
ein Nier. Ah, ja, ganz wunderbar. Wir freuen uns auch immer wieder, wenn wir so direkt Leute gleich haben. Seit wie vielen Jahren ist sie jetzt in China?
Kann ich auch nicht mehr zählen. Also ich würde sagen 14.
Ganz gewaltig.
Aber die Kinder fühlen sich sehr wohl, auch sehr 16 sind sie in großen Jungen und haben sehr gute Kontakte mit den chinesischen Kindern und chinesischen Kindern.
Und die große Not, wie die Frau, die Mutter der Kinder tödlich verunglückt ist. Und Gott hat die Wunde wieder geheilt. Ja, schön, dass die neue Mutter den Kindern diesen Ersatz geben kann. Ja, alles, was Gott auch im Missionsdienst heute zulässt und was geschieht, benutzt es doch. Das ist also schön. Sie sind bis Donnerstag noch da. Da wunderbar, dass man jemand noch Näheres hören will, ist auch schön Kontakt oder dann Freundesbrief haben will. Wir haben heute die Anfrage Johannes des Täufers. Und dieses Kapitel ist mir ganz besonders wichtig in Matthäus 11. Weil Johannes, der Letzte, ist aus dem Alten Bund, der auf Christus hinweist. Nun war am vergangenen Sonntag dieser Abschnitt auch in manchen Landeskirchen Predigtext, aber nicht hier auf der Lahö. Deshalb ist es gut, wenn wir hier diesen Abschnitt heute zugrunde legen. Von Vers 1 ab. Und es begab sich, als Jesus diese Gebote an seine 12 Jünger beendet hatte, dass er von dort weiterging, um in ihren Städten zu lehren und zu predigen. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihn fragen: Bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Sie wissen, warum Johannes ins Gefängnis kam. Er hat ja zu dem Herodes, dessen Sohn vom König Herodes, zu dem Vierfürsten, hat er ja gesagt, es ist nicht recht, dass du deines Bruders Frau hast. So ein ehebrecherisches Verhalten. Und daraufhin hat ihn der Herodes in Haft genommen. Und er wurde dann geköpft, weil die Salome das gewünscht hatte, von ihrer Mutter angestiftet. Das war natürlich ganz klar, weil die ein Teil des Ehebruchs war. Die hat es den Stachel im Gewissen gehabt. Da musste sie das auslöschen. Und jetzt sitzt er im Gefängnis und fragt, bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Auf der Festung Machaerus war auch so eine Fluchtburg vom Herodes dem Großen. Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Als sie fortgingen, fing Jesus an, zu dem Volk von Johannes zu reden: Was seid ihr hinausgegangen in die Wüste zu sehen? Wolltet ihr ein Rohr sehen, das vom Wind hin und her weht? Dass der Wind hin und her weht? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Menschen in weichen Kleidern sehen? Siehe, die weiche Kleider tragen sind in den Häusern der Könige. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Propheten sehen? Ja, ich sage euch, er ist mehr als ein Prophet. Dieser ist, von dem geschrieben steht: Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Wahrlich, das ist immer das schöne Amen, übersetzt wahrlich, hat Jesus ganz besonders wichtige Worte hervorgehoben, das kennen wir aus dem Johannesevangelium, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ganz wichtige Jesusworte. Wahrlich, ich sage euch, unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes der Täufer, der aber der Kleinste ist im Himmelreich, ist größer als er. Vor ein paar Jahren ist in der Adventszeit, kurz vor der Adventszeit, was ganz Schlimmes passiert. Ein Streik in der Süßwarenindustrie. Da haben manche schon gemeint, jetzt müsste Weihnachten ausfallen, wenn es keine Nikoläuse mehr gibt und keine Nikoläuse mehr und Schokoladeengel, die man lutschen kann. Und da hat sich auf einmal herausgestellt, dass unsere Süßwarenindustrie immer schon weit im Voraus produziert, dass die Schokoladensachen schon fertig sind und dass die in der Weihnachtszeit schon an den Osterhasen arbeiten, dass es immer vorausgeht. Und wir wissen ja, wie wichtig das heute für viele Leute ist, was alles an Weihnachten, an Leckereien dazugehört. Aber wir haben jetzt einen Mann vor uns, der gehört zum Weihnachtsfest. Ganz unaufgehbar ist der Johannes der Täufer. Und er war kein Schlecker und kein Lecker, so immer abstoßend, wie er diese Heuschrecken und den wilden Honig da in den Mund stopfte. Er hat die Beduinenspeise gegessen. Er lebte ganz karg in der Wüste. Jetzt gehört das ja zur Adventszeit. Wir besinnen uns, der Johannes, und wir haben es gerade mit dem Lied von Valentin Thilo, einem Königsberger Liederdichter, gesungen, wie die Botschaft des Johannes war, bereitet dem Herrn den Weg. Ich will Ihnen sagen, der Johannes will Ihnen nicht die Freude vermiesen an den Schlägereien, an den Gutseln und Gebäck und allem, was ihnen Freude macht in diesen Zeiten. Aber er will ganz deutlich machen, was das Unaufgehbare ist. Er will uns nichts vermiesen. Man könnte meinen, der Johannes der Täufer wäre eigentlich ein ganz moderner Zeitgenosse, der grünen Bewegung anhängt, der sich alternativ kleidet und mit der Natur lebt. All das ist ein Quatsch. Er will eine Stimme sein des Predigers in der Wüste. Das war ja am Sonntag hier der Predigt, das ist Jesaja 40, wo er das aufnimmt, den Weg für den kommenden König bereiten. Er ist kein Geizkragen, kein Spielverderber, keiner, der etwas mies macht, aber der einen Auftrag hat, Jesus ganz arg groß zu machen. Und mir ist es leid, dass in den Köpfen vieler Christen der Johannes der Täufer ganz schlecht wegkommt. Und ich möchte heute noch ein Wort dazu sagen und hoffe, dass ich damit Anstoß errege bei vielen von Ihnen. Sie können es dann selber in der Bibel nachprüfen, ob das mit der Bibel übereinstimmt. Denn der Johannes ist, sagt ja Jesus, der größte von allen Propheten. Ein ganz großer, unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes der Täufer. Erst nach Jesus gibt's Leute, die noch größer sind, nämlich Sie. Sie dürfen ein Gotteskind sein. Und das hat der Johannes noch nicht gehabt. Unter Kreuz und Auferstehung Jesu die Fülle des Glaubens finden. Aber jetzt gehen wir zunächst mal vor. Was war denn eigentlich das Problem von Johannes dem Täufer? Er sitzt im Gefängnis. Seitdem ich denken kann, habe ich unzählige Bibelauslegungen gelesen, Predigten gehört und habe immer gehört, der Johannes hat gezweifelt. Und dann habe ich gehört, auch am vergangenen Sonntag in einer ehrwürdigen Kirche, das ist ja ganz normal, wir zweifeln ja auch. Und dann wurde es begründet und gesagt, schau mal, der Johannes hat ja dem Herodes, dem Vierfürsten, so direkt seine Meinung ins Gesicht gesagt, und jetzt muss er dafür büßen. Und da ist der Johannes in Anfechtung gefallen und im Glauben irre geworden. Liebe Schwestern und Brüder, da lesen wir in die Bibel etwas hinein, was so nicht dasteht. Der Johannes war ein Mann, der wusste, was er tat. Und der Johannes war wie die Propheten. Die sind aufgetreten und haben gesagt, was der Herr ihnen gesagt hat. Denken Sie noch an den Biliam. Ich muss sagen, was der Herr will. Und der Johannes ist doch nicht deshalb irre geworden, weil er ins Gefängnis muss, weil das Martyrium kommt. Ah, dann wäre er ein Schwachkopf gewesen. Dann wäre er doch kein Jesuszeuge gewesen. Aber man sagt das so leicht und ich habe mir auch immer Mühe gegeben. Ich habe ja immer eine solche Freude zu den alten Schriftauslegern. Mir ist so wichtig, dass wir auch mit den alten Schriftauslegern der Jahrhunderte vor uns übereinstimmen. Schon bei Martin Luther finden wir das nie, dass Johannes gezweifelt hat. Wir finden es auch nicht bei Johann Albrecht Bengel. Wir finden es auch nicht bei Ludwig Hofacker. Wer hat eigentlich gezweifelt? Das Problem waren die Jünger des Johannes. Die Jünger des Johannes. Der Johannes hat gesagt, da kommt einer. Und dann haben die Jünger immer gesagt, ja, ist der es wirklich? Ja, kannst du es uns nicht geben? So eine alte Frage, die Sie, wenn Sie Enkel haben, wenn Sie Leute zum Glauben führen, und haben Sie immer das gleiche Problem, dass die Leute sagen, ja, sehr schön, was du sagst. Und gerade in der Weihnachtszeit, wenn wir den Leuten sagen, den Kranken, den Angebrochenen, du musst zu Jesus. Ist es wirklich? Hilft Jesus wirklich? Die Leute glauben lieber jedem Scharlatan, weil den kann man sehen und fühlen, als den Jesus, den man nicht sehen kann. Und da bleibt die Skepsis und der Zweifel. Sie werden das oft erleben, dass man mit den Leuten ein Stück weit gehen kann. Johannes hat so deutlich das gesagt in seiner Botschaft. Und das ist jetzt eine Sache mit den Anfechtungen, mit den Zweifeln. Und er sagt seinen zweifelnden Jüngern nur, geh, frag Jesus. Leg deine Zweifel Jesus vor, besprich sie mit ihm. Das Allerbeste, was man einem Menschen sagen kann. Ich kann dir es nur sagen, aber du musst das Weitere mit Jesus selber klären. Wir können ja Leute nur ein Stück weit tragen. Warum ich das so fest überzeugt bin und meine, wir kennen ja alle dieses Bild, das in der christlichen Gemeinde immer wieder beschworen wird von Grünewald, Johannes der Täufer mit dem überlangen Finger. Und ich sage immer, glaubt ihr, dass der Finger gezittert hat? Ist der es wirklich oder darüber und darum gefackelt hat? Das ist ja das Tolle bei dem Bild. Der Finger zeigt ganz genau darauf. Und wo haben wir es denn? Wir haben es ganz wunderbar im Johannesevangelium beschrieben. Der Johannes hat keine äußeren Zeichen gebraucht. Schon im Mutterleib, bei Mutter Elisabeth, hüpfte das Kind in ihrem Leibe, als die Maria zu Besuch kam. Johannes brauchte äußerlich mit den Augen nichts, er war kein Augenmensch. Darum hat er ja sich so schlicht gekleidet. Er war kein Mann, der nach den äußeren Dingen überhaupt gefragt hat. Das war für ihn gar nicht wichtig. Und dann sehen wir ihn, als Jesus kam. Johannes sagt, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Das ist noch viel mehr als Jesus, den Sohn Gottes. Das ist der, der eine endgültige Erlösung schafft. Äußerlich hat er doch gar nichts gesehen. Jesus trug die irdische Gestalt. Das Jesus von Nazareth. Aber der Geist Gottes hat es ihm enthüllt. Und ganz wunderbar hat er es gemacht. Am liebsten predige ich in diesen Advents- und Weihnachtstagen über eine Stelle. Jetzt schlagen Sie mal auf Johannes 3. Das ist eine der wunderbarsten Stellen, wo Johannes zu Jesus das Wort ergreift. Das war alles noch lange, bevor er in Haft kam. Das sagt ja, das ist das letzte Zeugnis, Johannes 3, das letzte Zeugnis des Täufers von Jesus. Und da sagt er, er muss wachsen, das ist im Vers 30, ich aber muss abnehmen. Er wusste doch, dass seine Zeit abgelaufen ist. Und er wusste, dass Jesus seine Herrlichkeit erst offenbaren muss. Da werden dann immer wieder Dinge konstruiert und ich bin ein wenig traurig darüber, wenn man sagt, ja, der Johannes hat ja gemeint, dass er mit Feuer und Schwefel die Tenne fegt. Ich sage, woher wisst ihr denn das? Tatsache ist, dass Jesus auch dem Bösen der Welt mit Macht entgegentritt. Sicher, nicht so wie wir meinen, mit äußeren Zeichen, aber das, was der Johannes gepredigt hat, war nie falsch. Überraschend ist ja für mich auch, dass die Leute so bereitwillig zum Johannes hinausgingen. Also, ihr Schlangen- und Otterngezücht ist ja keine Anrede wie bei uns, liebe Gemeinde, gell? Oder liebe Schwestern und Brüder. Die Leute haben das gern angenommen. Übrigens interessant, dass die Menschen leicht auf ihre Sünde angesprochen werden können. Ich denke, wir sind da viel zu zärtlich, denn alle Menschen, wenn sie hellwach sind, wissen sie, dass sie viele Versäumnisse haben im Leben, nur viel Schuld. Aber sie erkennen Jesus nicht. Johannes hat gepredigt und die Leute sind hinausgegangen, alle sagten, ja, bei uns stimmt was nicht. Das ist ja interessant, dass er diesen Zulauf hatte und wir fürchten uns oft zu viel davor, dass wir auch ins Gewissen reden und üble Dinge beim Namen nennen und aufdecken. Also Johannes hatte einen großen Zulauf, aber ihm ging es nicht bloß um die Bußtaufe, sondern ihm ging es vor allem, dass die Menschen zum Glauben an Jesus kommen, dem einzigen Erlöser und Retter. Und darum ist er der Adventsbote, der am Anfang des neuen Bundes steht. Und jetzt kommt die schöne Rede, Vers 31 in Johannes 3. Der von oben kommt, ist über allen. Jesus kommt von oben, vom Himmel, von Gott gesandt. Wer von der Erde ist, der ist von der Erde und redet von der Erde, der vom Himmel kommt, der ist über allen. Das ist Johannes' Predigt. Nicht bloß, dass er die Sünde beim Namen nennt, sondern er nennt den Erlöser. Und das wird immer wieder verschwiegen. Und er bezeugt, was er gesehen und gehört hat, und sein Zeugnis nimmt niemand an. Wer es aber annimmt, der besiegelt, dass Gott wahrhaftig ist. Denn der, den Gott gesandt hat, redet Gottes Worte. Denn Gott gibt den Geist ohne Maß, unbegrenzt. Der Vater hat den Sohn lieb und hat ihm alles in die Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber den Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern Zorn Gottes bleibt über ihm. Herrlicher kann man von Jesus überhaupt kein Zeugnis geben. Und darum ist mir schon wichtig, ob Johannes darin unsicher wurde und wackelnd wurde. Ganz bestimmt ist er nicht wackelnd worden. Und erst recht nicht, weil er eine Gefängnispritsche hat und keine schöne Matratze mehr und weil das Fenster von Gitterstäben durchzogen war. Das haben Jesusboten in allen Generationen sogar mit ihrem Leben bezeugt. Auch Jan Johannes, der sogar seinen Kopf sich runterschlagen ließ für sein Zeugnis. Und darum würde ich das nicht leichtfertig sagen, aber das Problem ist, ob die Jünger das kapieren. Und die Jünger konnten es ja gar nicht kapieren. Für mich ist das, ich sage es nochmal, das herrlichste Weihnachtszeugnis, das wir haben. In den Perikopenordnungen der Landeskirche gehört dieser Abschnitt in die Weihnachtspredigten hinein. Einmal in 6 Jahren kommt man an diesen Predigtext. Wer den Sohn Gottes nicht hat, über dem steht noch der Zorn Gottes. Kann man es besser sagen. Der kriegt keinen Frieden. Und wenn er noch so religiös ist und wenn er noch so fromme Lieder singt, er kriegt den Frieden nicht, wenn er Jesus nicht ergriffen hat, denn Jesus ist das Leben. Und das hat Johannes gewusst und uns in einer Deutlichkeit enthüllt. Und das ist so klar. Und er gibt den Geist Gottes. Wer an Jesus glaubt, der hat den Geist Gottes und der kriegt ihn unbegrenzt. Ich darf darum bitten, Herr, komm du in mir wohnen, lass deinen Geist mächtig in mir wirken. Wir haben in der Apostelgeschichte ein sehr interessantes Berichten aus der Gemeinde in Ephesus, Apostelgeschichte 19. Da kam der Paulus in diese Weltstadt Ephesus. Wir haben ja in Pfingsten dreimal auch dieses Phänomen der Geistausgießung an Pfingsten in Jerusalem, wo sie alle die Sprachen hörten, das Predigen in ihren Sprachen, Kappadotier und Phryger und Perser und was weiß ich. Und dann haben wir es nochmal beim Hauptmann Cornelius. Die Juden haben ja immer eine Scheu und bis heute können die Juden in ihrer Nationalsprache in Deutschland nicht Deutsch mit Gott reden. So müssen Hebräisch reden. Das wissen sie. In Amerika nicht in Englisch, nicht in Spanisch. Juden reden in allen Synagogen nur Hebräisch. Die Gottessprache. Das geht so weit, dass die strenggläubigen Juden das Hebräische gar nicht verwenden, sondern das Jiddische. In dem Ghetto Mea Shearim in Jerusalem, wo die strenggläubigen Juden wohnen mit den Schäfchenlocken, wird nur Jiddisch gesprochen. Diese Mischform zwischen Hebräisch und Deutsch. Das Hebräische ist allein für den Umgang mit Gott. Und Gott hat in der Gemeinde ganz klar gezeigt, nein, die Sprachen dürfen wir nutzen. Beim Cornelius, der war ein Römer, die Juden wollten gar nicht ins Haus hineingehen, weil er sagt, das ist doch unrein. Gott sagt, das habe ich reingemacht. In der Pfingstgeschichte aus allen Nationen und Sprachen. Unsere Missionare müssen die Sprachen lernen, weil Gott in den Sprachen das Evangelium von Jesus verkündigt hat. Und dann haben wir es noch einmal in der großen Handelsmetropole Ephesus, in dieser großen Weltstadt. Und da war eine Gemeinde von Johannesjüngern. Und das gab es wirklich. Und der Paulus sagt ja, wie seid denn ihr getauft? Dann sagen die, wir sind auf die Taufe des Johannes getauft. Und dann sagt er, ja, wisst ihr nichts von Jesus? Wir haben noch nie was von Jesus gehört. Da sehen wir, wie die Johannesjünger es nicht fertiggebracht haben, das weiterzutragen und nur die Taufe behalten haben. Und Paulus erzählt ihnen und sagt, aber ihr müsst doch an Jesus glauben. Da glauben sie an Jesus und der Geist Gottes fiel über sie und sie priesen Gott. Das war dem Johannes das allerwichtigste Anliegen. Offenbar war das ein Problem in der ersten Christenheit, dass überall sich noch die Fans, sage ich mal, die Fans des Johannes des Täufers gesammelt hatten, die aber nicht den Weg zu Christus mitgegangen sind. Was der Grund war, warum sie nicht glauben konnten an Jesus, ja, das ist ganz einfach. Warum sollten wir auch an Jesus glauben? Jesus hat keine zwingende Macht an den Tag gelegt. Das ist immer die Frage, viele Ungläubigen, die sagen, ja, wenn Jesus was ganz Tolles in meinem Leben machen will, das hat er doch gemacht. Wie ich bei Daimler-Benz gearbeitet habe in meinen Werksferien als Student, da haben die Leute immer zu mir gesagt, ich würde ja glauben, dass es einen Sieg über den Tod gibt, wenn einer mal vom Friedhof rauskäme im Leichenhemd. Ist doch passiert. Da ist doch einer gekommen im Leichenhemd. Jesus, wie er beerdigt war. Ist doch auferstanden. Ja, der zählt nicht. Ich kann die zwingendsten Wunder haben, ich kann keinen Menschen zum Glauben nötigen. Es bleibt das, an den gekreuzigten Jesus und den Auferstandenen zu glauben. Bleibt ein letzter Schritt. Und da sagt ja Jesus hier, selig, wer sich nicht an mir ärgert. Und darum ist mir so wichtig, wenn wir über Johannes den Täufer reden, dürfen wir nicht zum ausgerechneten Johannes noch zum Ahnvater des Zweifels machen. Denn der Zweifel ist der größte Krebsschaden des Glaubens. Jeder Christ zweifelt immer wieder in seinem Leben. Es hat noch nie einen Christ gegeben, der nicht auch durch Zweifel durchgeht. Und das wissen wir in schweren Krankenzeiten, wenn wir allein liegen, kommen die Zweifel. Ist Jesus wirklich da? Ist er der Herr über meine Krankheit? Bin ich nicht den Schicksalsmächten ausgeliefert? Wenn wir durchs Todestal hindurchgehen, in der letzten Kraftlosigkeit, ist Jesus wirklich da? Darf ich mich ihm in die Arme werfen? Das bleibt für uns Menschen des Sehens und des Fühlens die letzte Anfechtung. Und darum ist mir es ganz wichtig, das mit dem Johannes dem Täufer zu klären. Er war ein Glaubender, der das so klar gesehen hat, immer wieder in den Jesus begegnet. Der ist es, der ist es. Diese Gewissheit hat ihm der Geist Gottes gegeben und Glauben ist immer ein Werk des Heiligen Geistes, der uns die inneren Augen aufstecken muss, dass wir das Wort verstehen können. Und das Wort trägt den Heiligen Geist in sich und das ist der Grund, warum Glauben entsteht. Das ist ein Werk Gottes. Keiner kann den Glauben machen. Das ist ein Werk und ein Geschenk Gottes. Aber das ist so wichtig. Der Johannes sagt, Jesus ist die einzige Antwort für die Johannes Jünger, mag es ja ein Anstoß gewesen sein, dass Jesus so schlicht und verborgen durch diese Welt ging. Jetzt müssen Sie mal drüber nachdenken, dass für die treuen Jesus Jünger, die für Jesus Feuer und Flamme waren und für Jesus alles dran gegeben haben, wie der Simon Petrus, der gesagt hat, Jesus, und wenn es meinen Kopf kostet, ich stehe wie eine Eins, sich an Jesus geärgert hat in der Passionsnacht. Er hat's nicht durchgehalten, den schwachen Jesus. Und es wird ja uns auch zur Anfechtung, wenn wir sagen, warum hat denn Jesus nicht eingegriffen, wie mein Mann gestorben ist? Warum hat denn Jesus nicht eingegriffen, damals auf der Flucht, als mein Kind gestorben ist? Wir fragen doch auch so, wenn wir sehen, wie wenn Jesus schweigen würde, das ist doch die Anfechtung des Glaubens. Aber wir sollten nicht Johannes dafür hernehmen, sondern sagen, das ist ein Problem all der Jesus-Jünger und der Johannes-Jünger und all der frommen Leute in dieser Welt. Und da schlagen wir uns herum und müssen ganz deutlich sagen, der Zweifel bleibt trotzdem etwas ganz Schlimmes, weil Jesus uns sein Wort gegeben hat. Und es ist im Wort so klar, sein Wort ist wahr und trüget nicht und hält gewiss, was es verspricht, im Tod und auch im Leben. Sollte Gott etwas unmöglich sein? Und wenn er mich Wege führt, die ich nicht verstehe, es wird am Ende für mich der Segensweg Gottes sein. Und im Rückblick werden Sie in der Ewigkeit nie an einer Stelle sagen, Gott hat mich an der Nase rumgeführt, Gott hat mich betrogen, sondern er hat Sie überschüttet mit Gutem. Sie können nur sagen, ich kann nur staunen, wie er alles geführt hat, wie er alles herrlich gemacht hat. Was böse scheint, ist gut gemeint, er ist doch nimmer mehr mein Feind und gibt nur Liebesschläge. Darum ist so wichtig, dass wir dem Zweifel keinen Raum geben. Natürlich sollen Sie den Zweifel aussprechen. den dürfen Sie aussprechen, aber in der Seelsorge. Den dürfen Sie mit Schwestern und Brüdern besuchen, aber bitte schon nicht im Hauskreis. Das geht nicht die große Runde an. Da suchen wir einen gläubigen Christen an, ich bin da immer wieder so angefochten. Helfen Sie mir, beten Sie mit mir, sagen Sie mir ein Wort Gottes, dass ich herauskomme. Denn wenn wir im Zweifel bleiben, bleibt uns der Himmel verschlossen. Das ist eine Tragik. Und wir können das Wort Gottes gar nicht verstehen, was hier da ist. Und darum ist mir so wichtig, Johannes schickt seine Jünger zu Jesus und sagt, fragt ihn doch. Und dann fragen sie Jesus und Jesus gibt ihnen eine Antwort. Es ist ja nicht die Antwort, die sie brauchen. Welche Antwort hätte ihnen Jesus denn geben können? Vielleicht so ein Erlebnis wie die Verklärung nachher, wo Mose und Elia kommen und so. Ein übersinnliches Erlebnis hat Jesus auch nicht gegeben. Jesus hat gesagt, schaut, was geschieht. Lahme gehen, Blinde sehen. Und Tote werden aufgeweckt, die Messias-Zeichen. Aber natürlich, der Teufel kann auch Wunder vollbringen. Es gibt keinen Beweis, das absolut gültig ist von den Zeichen her. Es gibt kein Zeichen, bis heute, auch in der ganzen Christengeschichte, kein Zeichen, das den Glauben erzwingen kann. Es bleiben Zeichen. Und dann das herrliche Armen wird das Evangelium verkündet. Das sind nicht nur die finanziell Armen, an die wir so schnell denken, sondern das sind die geistlich Armen, die vor Gott nichts bringen können. Leute, die an den Geboten Gottes gescheitert sind, die sündig sind bis zur Halskrause, die ihr Leben verpfuscht haben, verlorene Leute, die die Hölle verdient haben, aber die das Evangelium hören, das der Heiland gerecht macht. Und da sind wir schon genau am Punkt, wo Glaubensgewissheit entsteht. Ich kann erst an Jesus glauben, wenn ich das Evangelium vernehme. Heute gibt es so viele junge Christen, die sind immer begeistert, was sie alles können. Ihre Gaben sind so toll. Ich sage immer, mir ist so leid, das gibt so schrecklich viel Burnouts nach kurzen Jahren. Wenn man da Jugendarbeit anfängt, ich habe es ja im Leben auch durchgemacht. Ich bin so begeistert ins Amt gekommen, sagt, keiner kann so gut Jugendarbeit machen wie du. Und nach einem halben Jahr war alles futsch in der Gemeinde. Gab es keine Jugendarbeit mehr. Hat Gott mich auf die Nase plumpsen lassen, bis ich wieder auf die Knie ging und Gott auf einmal Aufbrüche geschenkt hat. Man merkt, wenn wir mit leeren Händen arm dastehen, wir können nicht, kann uns Gott segnen und gebrauchen. Ich bin oft im Unterricht, ob das eine Abitursklasse war oder schon im Konfirmandenunterricht, böse aufgesessen. Ich habe gedacht, heute gibt es eine gute Stunde und es wird Mist. Von vorne bis hinten. Ich habe die Geduld verloren, habe die Fassung verloren, war alles kaputt. Wie ich gemerkt habe, du bist ohne Gebet hineingegangen. Das mit den Armen wird das Evangelium verkündet. Was Jesus schon sagt, der Bergpredigt, selig sind, die geistlich arm sind, die vor Gott gar nichts aufweisen können. Wenn mich einer fragt, was ist die Voraussetzung, wenn man in die Mission geht, muss man da ein guter Sprachkenner sein oder muss man da akademische Ausbildung haben? Ich würde sagen, nur eine Voraussetzung ist wichtig. Du musst deine Verlorenheit vor Gott kennen. Und dass Jesus der Einzige ist, der das Neue wirkt. Und in unserem ganzen Christenleben ist das Geheimnis. Und wir kommen ja immer wieder an den Punkt. Wie oft kommen wir hin? Nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Ich brauche dich. Und das meint er, das meint Jesus da zu den Johannesjüngern. Das ist das Herrlichste. Und so ist doch in der neutestamentlichen Gemeinde. Wenn der Paulus mit einem Evangelium hinauszog, in die antike Welt, nach Rom, Sie müssen sich mal vorstellen, was Rom war. Die riesige Weltreich und diese Gebäude da, und diese Säulen und die Armee. Und der Predigt vom gekreuzigten Jesus. Eine Torheit. Für Juden ein Ärgernis, den Griechen, den Hellenisten eine Torheit. Und er sagt, diese Torheit ist stärker als die Menschen sind. Das überwindet da, weil Menschen den rechtfertigenden Jesus finden, der Tote lebendig macht, der Hoffnung gibt für Hoffnungslose. Das ist die Kraft des Evangeliums. Ich sage immer wieder, es hat auch nicht viel Erfolg, wenn wir meinen, wir können das Evangelium für unsere junge Generation attraktiver machen, als das, wenn wir dann sagen, wir holen den Rangnick von Hoffenheim, Herbstmeister von der Fußballmannschaft, und der soll, bevor Evangelisation kommt, noch vorne ein paar Worte sagen, damit die jungen Leute sehen, komm, da ist jemand, oder der Kurani, oder wie die alle heißen bei Schalke. Gott braucht nicht das Zeugnis der großen Stars unserer Welt. sondern das Evangelium bahnt sich seinen Weg unter den Armen und Geringen. Und deshalb dürfen Sie nie dran traurig werden, dass Sie sagen, warum erreicht das Evangelium eigentlich bloß die Zerbrochenen? Weil der Herr denen nahe ist und die Stolzen können es gar nicht fassen. Ja, wir wollen aber das Evangelium denen auch bringen, ja? Wenn wir an die Stelle hinkommen, wo Christus sein Evangelium ihnen sagen kann. Es ist was Wunderbares, dass in China heute diese stolzen Chinesen mit ihrer reichen Kultur solche leeren Herzen haben und nach Jesus greifen. Es war ja lange die Not der großen Missionare bei Hudson Taylor, dass die Chinesen viel zu stolz waren, das Evangelium ist nichts für sie. So wie es in der westlichen Welt war. Und ich habe immer den Eindruck, wir sind heute in einer Machergeneration, bis hinein in unsere frommen Gemeinden, dass wir alles selber können und wir machen das und wir haben die Methoden, wo wir wieder arme Leute sind und sagen, Herr Jesus, jetzt mach du was, erleben wir seine Siege. Den Armen wird das Evangelium gepredigt. Und nur noch ein paar Worte zu Johannes, was Jesus dort zu ihm sagt. Als sie fortgingen, fing Jesus an, zu dem Volk, Vers 7, von Johannes zu reden und sagte, Leute, der Johannes ist kein Rohr, das der Wind bewegt. Und das ist mir ganz wichtig. Wenn er ein Zweifler wäre, das ist ein Rohr, das der Wind bewegt. Das wäre sogar ein zerbrochenes Rohr. Ich kenne im ganzen Alten Testament keinen zweifelnden Propheten. Ich kenne angefochtene Propheten, wie der Elia, der unter dem Wacholderbusch liegt, aber keinen zweifelnden Propheten. Es gibt Leute, die müde werden in ihrem Auftrag. Aber ein Prophet, der zweifelt, das wäre das Allerschlimmste. Und wir dürfen nie an Jesus zweifeln. Das ist wichtig, dass wir unseren Auftrag haben, weil es der einzige Rettungsanker ist. Wir können nur gerettet werden. Und Jesus sagt, er ist kein Rohr, das der Wind bewegt. Auch nicht der Zeitgeist und nicht der Zweifel. Auch nicht die Not des Martyriums. Das ist ja ganz wunderbar. Wie Jesus im Martyrium, wir kennen es aus vielen Berichten, den Gefolterten und Leidenden immer ein ganz besonderes Maß gegeben hat an Festigkeit. Die 21-jährige Marion von Klo, die von den Bolschewisten erschossen wurde und bis kurz vorher das Lied singt, im Gefängnis in Riga weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl, dass alle Gefangenen es hören. Eine 21-jährige Frau, da gibt Jesus die Festigkeit und das ist schön, wenn es uns der Herr auch gibt, die Festigkeit, treu bei ihm zu bleiben, auch in den Anfechtungen und Schwierigkeiten unseres Lebens. Dann sagt Jesus, er ist doch keiner gewesen, der nach den schönen Kleidern sucht, der Bequemlichkeit gesucht. Das war ihm keine Not mit der Gefängnispritsche. Und dann sagt Jesus, er war ein Prophet. Und er war ein ganz besonderer Prophet. Er ist mehr als ein Prophet. Er ist der Jesuszeuge und für uns einer, der uns den Weg zeigt und trotzdem, was mir immer schwer wird, er hat nie das erleben dürfen, was wir heute in der Verkündigung des Evangeliums hören dürfen. Dass wir das ganze Evangelium erkennen und verstehen dürfen. Jesus von Gott gesandt in die Tiefe dieser Welt, der die Erlösung am Kreuz vollbracht hat, der heute seine Gemeinde baut. Der Johannes steht noch vor der Tür, er gehört noch zum alten Bund. Wissen wir, was uns geschenkt ist? Heißt ja mal, was die Engel gelüstet zu schauen. Das Herrliche, was kommen wird in der neutestamentlichen Gemeinde. Und wie viele Erfahrungen haben sie mit Jesus machen dürfen? Dass keine Totenauferweckung dabei war, das ist kein Problem. Wir haben diese letzte Weltzeit noch nicht überwunden. Wir stehen noch nicht mit den Füßen der Ewigkeit. Wir stehen noch in diesem Äon, in dieser Zeit, wo wir noch durch den Tod hindurch müssen. Aber wir wissen, und wie oft haben wir es gehört von Menschen, die es uns bezeugt haben, die schon die Herrlichkeit gespürt haben, auch auf dem schweren Leidenslager. Wie wunderbar ist uns Jesus geworden, dass wir unseren Weg sicher gehen können. Wahrlich, ich sage euch, unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes. Darum ist für uns so wichtig, dass wir die Botschaft aufnehmen und dass wir es vielen Menschen sagen, der Kleinste im Himmelreich ist größer als Johannes, denn er hat die ganze Herrlichkeit Gottes leibhaftig, die er empfangen darf, dass Christus in unserem Leben wohnt. Und jetzt ist wunderbar, wo Schuld vergeben ist, wo Christus wohnt, wo Christus Gewissheit des Glaubens schenkt, das ist herrlich. Noch ein Wort zum Schluss. Ich möchte einfach sagen, wie wunderbar ist das, was uns geschenkt ist im Glauben. Und Sie können jetzt an viele Beispiele denken von glaubenden Menschen, die Christus aufgenommen haben in ihrem Leben. Und ich hoffe, dass also auch bei Ihnen das so ist, dass Sie sagen, jeder Tag ist schade, wo ich nicht mit Jesus gelebt habe. Und er ist für mich die Klarheit und die Herrlichkeit und er ist für mich die Vollendung und ohne ihn kann ich gar nichts tun. Das gefällt mir so an den Adventsliedern. Georg Weisel war auch ein Königsberger, auch im Dreißigjährigen Krieg. Und er hat uns ja das Lied geschenkt, macht hoch die Tür, die Tür macht breit. Aber er hat ein anderes Adventslied noch geschrieben zum dritten Advent. Das kommt aber nirgendwo bei den Adventsliedern, sondern steht bei uns im Gesangbuch wo ganz anders drin. Es ist überall auch in unseren Gesangbüchern drin und das sage ich Ihnen, wir singen es nicht. Such, wer da will, ein anderes. Das hat von Johannes den Täufer gedichtet. Zum dritten Advent, wo immer über Johannes den Täufer gepredigt. Ach, such doch den, lasst alle stehen, dir das Heil wird. Er ist der Herr und keiner mehr. So hat man es in der Christenheit immer verstanden. Der Johannes, der seinen Jüngern sagt, hört's doch, fragt Jesus, ihr kriegt doch die Antwort. Und ihr könnt es bei ihm entdecken und finden. Und darum ist das Bild von Grünewald so schön mit dem Finger. Natürlich, er ist der letzte Zeuge vor dem Kommen von Jesus. Ach, such doch den, lasst alle stehen. Wend von mir nicht dein Angesicht. Lass mich im Kreuz nicht zagen. Lass mich nicht jammern. Natürlich wird die Welt die Stimme der Evangeliumsboten zum Schweigen bringen wollen. Aber was hat der Herr für eine Erweckung in Russland geschenkt? Aus der großen Verfolgung heraus. Wir dürfen doch wissen, überall hat doch der Herr Siege draus gemacht. Ich will zum Schluss nur überleiten zu dem Lied, das wir dann noch singen, von Johann Rist. Das stammt auch aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Johann Rist war ein ganz bedeutender Poet. Er war in drei verschiedenen Dichterorten, war eigentlich doch die größte Kapazität im Mittelalter für Dichtkunst. Er war ein sehr beleibter Mann und war in Wedel, bei Hamburg war er Pastor. Er ist eigentlich nie woanders hingekommen und ihm war das so wichtig und selbst er hat sich sehr um Gemütskranke gekümmert. Und wenn Sie ein wenig Ahnung haben, sagen Sie, das ist die schlimmste Form. Wenn Menschen ihren Knochen gebrochen haben oder ihren Zahn faul haben, das sieht man äußerlich, aber in seelischen Krankheiten, das sieht man so wenig. Und das ist so verborgen und so verdeckt. Und er hat eine ganze Apotheke aufgebaut in seinem Pfarrhaus und hat seine Kräutlein angepflanzt im Garten. Ein ganz praktischer Mann, hat gerne im Garten gearbeitet, auch viel musiziert, ein fröhlicher Mann. Johann Rist, und dann hat er uns das geschildert, ausgerechnet in einem Moment, als der Dreißigjährige Krieg nach Hamburg hineingeschwappt ist. Da waren 12 Nationen, da waren Kroaten dabei und Türken und was weiß ich, die da als Söldner angeworben waren und haben das ganze Pfarrhaus verwüstet, die Reagenzgläser umgeschmissen. Es war eine Hölle da drin. Und er dichtet ausgerechnet das Lied, ein bisschen komischer Sprache, auf ihr Reichsgenossen, ihr, die zum Reich Gottes gehört. Das ist, verstehen wir das mit den Reichsgenossen, das hat nichts mit SPD zu tun, Genossen und so. Sondern die Genossen, die zum Reich Gottes gehören, es heißt auf ihr Christen alle, ist nicht schlimm. Und da heißt, nehmt diesen König an, nehmt diesen König an, wollt ihr Traurigen, auf ihr Verzagten, ihr Müden, wir singen nachher das Lied. Nehmt doch diesen König an. Und da war das die Stimme, die weiterklang, wo einer nicht hängen blieb an den Wunden seines Lebens, sondern das Herrliche gesungen hat von der großen Freude. Und er hat ja noch ein anderes Lied gedichtet, wieder ein schwieriger Anfang. Darum ist er auch aus dem neuen Gesangbuch rausgeflogen, meinen ersten Vers weggestrichen. Aber das liegt ein bisschen dran, dass wir die Sprache mit dem Bräutigam so schlecht verstehen. Aber es ist ein Weihnachtsoratorium aufgenommen. Und wer das Weihnachtsoratorium liebt, sagt, das ist die schönste Stelle. Brich an, du schönes Morgenlicht. Und lass den Himmel tagen. Du Himmelsvolk, du Hirtenvolk, erschrecke nicht, weil dir die Engel sagen, ist auch Johann Rist, dass dieses schwache Knäbelein soll unser Trost und Freude sein, dazu den Satan zwingen und letztlich Frieden bringen. Das haben die Leute unter Schmerzen dieser Welt erfahren. Und dieses Zeugnis, das darf nicht wanken. Das muss eindeutig in die Welt hinausklingen. Und das ist ja schön, wenn uns Johannes Mut macht zum klaren Jesusbekenntnis in dieser Advents- und Weihnachtszeit.